Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Guten Morgen und herzlich willkommen zur 170. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com mit einem etwas leicht angeschlagenen Stimme von Jochen und dem André in der alten Konstellation. Guten Morgen, André.
Guten Morgen, Jochen. Ich freue mich.
Ja, wir hatten überlegt, das dann doch nochmal in der alten Konstellation zu machen mit den kommentierten News und das dann doch wieder regelmäßiger, nachdem wir von mehreren Seiten und zuletzt Rudolf Linsenbart auf Twitter in seinem Artikel, auf Twitter und in seinem Artikel darauf angesprochen wurden, dass es doch schön wäre, die kommentierten News wieder zu machen.
Irgendwie sind die sozusagen verloren gegangen im Laufe der Zeit. Ne? Wir haben es eine Zeit lang noch gemacht und irgendwie ist es still und leise plötzlich vorbei gewesen.
Ja, liegt natürlich an der Erweiterung der Hosts im Podcast und natürlich, es ist ein Riesenaufwand.
Ja, absolut. Und ich glaube einfach, es lag dann auch daran, dass wir nicht mehr aufgezeichnet haben und ausgestrahlt haben, sondern teilweise auf Halde aufgenommen haben. Und da sind natürlich dann News total schwer zu integrieren. Ne?
Das stimmt, genau, ja.
Was haben wir uns vorgenommen?
Ja, wir wollten jetzt mal, und bevor wir loslegen, nochmal den Dank an unseren Sponsor BSP1 in diesem Monat. Herzlichen Dank an euch. Besonders an BSP1 herzlichen Dank, weil die sind der erste Sponsor, der das zweite Mal bei uns im Podcast und im Blog sponsort. BSP1 ist auch der erste Sponsor, den wir überhaupt hatten. Also von daher freuen wir uns doppelt, dass die wieder da sind. Insofern vielen, vielen Dank, Jungs. Warum oder was wollen wir machen? Wir haben uns einfach mal die Kalenderwochen 34 bis 31.
Ja, ganz kurz, Jochen, vielleicht ganz kurz, was wir uns vorgenommen haben, das eigentlich schon wieder regelmäßig aufleben zu lassen.
Ach so, ne? Ja, genau. Also wir haben es vorgenommen, das so nicht wöchentlich zu machen, sondern vielleicht einmal monatlich oder alle zwei Monate und dann quasi rückblickend, wie ich gerade eben sagte, Kalenderwoche 34 bis 31 anzuschauen und zu schauen, was waren da die relevanten News und dann vielleicht auch die News rauszupicken, die dann auch noch nach 3 Wochen noch relevant sind.
Wir sind ja solche Blogger-Experten, ne? Und da kann man sich ja aufspielen und kann das alles mal bewerten, ne? Wenn man irgendwie 1000 Follower hat und so kann man das ja immer machen, ne?
Ja, genau. Es gab da ja jetzt Kuriositäten bei Twitter nach dem Motto Blockchain-Experte. Ich habe 2 Wochen mal ein Bitcoin besessen, bin jetzt Blockchain-Experte. Und dann hat einer geschrieben, Payment-Experte, Blog, 2000 Follower, 2000 Likes. Insofern, hier haben wir ein bisschen mehr. Ich habe festgestellt, ich habe festgestellt, mein Teil meiner Jugend-Heroes sind ja Techno-DJs. Und es war ja am Donnerstag die Rate-Pay-Party von mir mit DJ Westbam. Ich habe doppelt so viel Follower wie DJ Westbam.
Der ist ja, glaube ich, auch eine Ecke älter als du.
Und fünf Jahre, also so viel älter nicht.
Unser Thema ist natürlich irgendwie wahrscheinlich hat er noch mehr Fans in der Mailbox-Szene.
Das mag sein, ja.
Aber ich finde das auch echt gut. Also der Rudolf hat ja wirklich den Hinweis gemacht, da das irgendwie noch einmal im Monat oder sowas irgendwie nochmal zu machen oder dass das fehlt ihm so ein bisschen und mittlerweile gibt es ja eine ganze Menge Quellen, auf die wir uns beziehen können. Ne? Also als wir das damals angefangen haben mit den News, mussten wir ja alles im Grunde genommen selber zusammenstellen und eigentlich war das ja das, woraus der Blog Payment und Banking am Anfang bestand, aus News und die dann zu kommentieren. Und jetzt machen wir es uns eigentlich ein bisschen leichter. Ne? Also wir haben eigentlich weniger News direkt bei uns, aber wir können uns halt jetzt auf Finanzszene, auf Finletter, auf den Innovationsblog der DZ-Bank beziehen und können da nachgucken und können dann deren Arbeit benutzen, um es dann zu kommentieren. Ne? Macht es uns vielleicht auch ein bisschen leichter.
Ja, genau. Es ist ja das Schöne, dass es so viele Fintech-News-Summary-Quellen gibt, ja.
Genau. Ja, dann lass uns doch einfach anfangen und wir haben das, glaube ich, mal 2 Jahre lang, glaube ich, auch mal gemacht nach den Sommerferien immer, haben das immer Fintech in the Summer genannt und im Grunde genommen haben wir das was Ähnliches jetzt, ne?
Ja, wobei wir hatten ja den Podcast mit den Mädels oder den Damen mit Silvia, mit Miriam und wer war noch dabei? Corinna, glaube ich.
Sibylle war es, nicht
Sibylle. Sibylle, ja. Es ist noch einfach zu früh. Sibylle, Miriam und Corinna war es, oder?
Ja, die haben ja gemacht das erste halbe Jahr.
Die haben das erste halbe Jahr gemacht. Insofern, die hatten ja auch so eine Art Fintech in the Summer Podcast gemacht, wo sie einfach da quasi die etwas größer die News gemacht haben. Aber insofern ja. Aber wir wollen es halt doch regelmäßiger nochmal machen.
Genau. Dann lass uns da einsteigen.
Ja, Kalenderwoche 34. Das war aus meiner Sicht so die wichtigsten Sachen, dass die Commerzbank die Pläne für die Direktbank aufgegeben hat, so wie die Deutsche, die es ja auch mal angekündigt hatte. Und die Commerzbank auch gleichzeitig sieht oder den digitalen Campus sieht, wie Spotify als Vorbild. Und da habe ich also zwei Kommentare dazu von meiner Seite. Das mit der Direktbank finde ich sehr schade, dass das passiert. Wobei ich mich immer gefragt habe, warum man nicht die existierenden Direktbanken, also sprich Comdirect und M-Bank oder früher Prebank, da als Vorbild nimmt und die internationalisiert, statt was Neues zu bauen. Aber da gibt es vermutlich auch Gründe, insbesondere IT-Gründe. Aber wenn das stimmt, dass da irgendwie 300 Leute bei der Commerzbank plus vermutlich viele Strategieberater an dem Thema gearbeitet haben und es dann jetzt aufgegeben haben, zeigt es, dass die Relevanz der Challenger-Banken doch größer ist, als es aus den Banken heraus immer zugegeben wird, weil sonst müsste man sowas nicht selbst versuchen zu evaluieren. Und B, die Strategie von der BBVA, die Holvi und Simple und Co. relativ frühzeitig zu damals schon abstrusen Preisen gekauft hat, dann doch die bessere war, weil die haben das Geld, was jetzt beispielsweise vielleicht die Commerzbank in Inhouse-Kosten als auch Beraterkosten versenkt hat, nicht versenkt, sondern haben da Technologie gekauft. Ob das dann sinnvoll war oder nicht und ob der Preis dafür gerechtfertigt war oder nicht, kann man dann auch diskutieren. Aber die haben wenigstens Technologie und haben wenigstens Teams, die das dann jetzt weitermachen können. Die Commerzbank hat ein Projekt beendet.
Ja, also ich habe das nicht so im Detail verfolgt und kann dir jetzt auch gar nicht groß widersprechen oder irgendwie das bestätigen, außer dass ich ähnliches Gefühl hatte, dass ich mir auch gedacht habe, sie haben doch eigentlich zwei erfolgreiche Direktbanken, warum nicht auf denen richtig aufbauen und vorantreiben? Vielleicht war das ja auch eine Idee, aber insofern finde ich das jetzt irgendwie auch gar nicht so verwunderlich. Beim Thema Akquisition, was du gerade beschrieben hast mit der BBVA, das haben ja schon viele Leute schon lange, lange Zeit gesagt, dass das eigentlich ein schlauer Weg zu sein scheint, den die Kollegen aus Spanien da eingeschlagen haben und auch diese Teams in Teilen auch mehr oder weniger autark weiterlaufen zu lassen und daraus zu lernen. Also das macht die BBVA, glaube ich, echt ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Ich glaube, bei der Commerzbank gibt es gerade, glaube ich, eine ganze Menge News, ne? Also, dass sie dann leider dann auch im gleichen Atemzug in der gleichen Woche auch noch IT-Probleme hatten. Das kommt immer hinzu. Aber lassen wir uns mal überraschen. Also irgendwie steht sie ja gerade sehr, sehr stark im Fokus, auch so ein bisschen durch die DAX-Diskussionen, die ja jetzt im September dann wahrscheinlich final entschieden werden, ob sie denn im DAX drin bleiben oder nicht. Aber da steht, glaube ich, gerade jemand ein bisschen unter Feuer, ne?
Ja, klar. Und die Aussage damit, sie haben sich Spotify als Vorbild genommen. Also Spotify hätte ich mir jetzt nicht als Vorbild genommen, weil meine allererste Reaktion war, ja, okay, Spotify ist eine agile Organisation und erfolgreich und aus Europa heraus, alles gut. Aber Spotify wird gerade im eigenen Geschäft links überholt von GAFA, von Apple. Und dieses Bild würde ich jetzt nicht als Bank gerade erzeugen wollen, nach dem Motto, ich habe zwar werde vielleicht eine tolle agile Organisation, aber am Ende des Tages überholt mich Apple mit einem besseren Service oder mit dem gleichen Service und ist damit erfolgreicher. Das ist optimal aus meiner Sicht, der Vergleich.
Aber dann lass uns mal gucken, wie es bei den Kollegen weitergeht. Also sie haben ja ansonsten auch noch in dieser Woche aus dem Konzern heraus noch ein Investment bekannt gegeben, ne, mit dem Mining Incubator und aus Data zum Thema Identifikation beziehungsweise ich glaube, das ist ja das Thema NFC-Schnittstelle nutzen, um Personalausweise und dergleichen auslesen zu können. Das ist, glaube ich, immer der Case, den die Kollegen von aus Data so hochwerfen. Ne? Das haben sie auch nochmal gemacht. Das heißt, die machen ja schon eine ganze Menge. Ja, kann man natürlich immer wieder auch einige Sachen davon skeptischer betrachten, aber tun sie was. Ähnlich wie eine Deutsche halt auch. Du hast die Deutsche ja gerade auch im Atemzug genannt mit der Direktbank. Da gab es aber, glaube ich, auch ein bisschen Missverständnisse. Ne? Also das, was die Kollegen da, glaube ich, gerade tun, war nicht wirklich neue Bank zu gründen, sondern zu überlegen, wie man halt Technologien zusammenführen kann und eher eine Banking-Plattform baut. Und das ist, glaube ich, auch nicht beerdigt bei der Deutschen Bank. Ganz im Gegenteil, da arbeiten die, glaube ich, weiter dran, dass sie mal eine Direktbank bauen wollten. Das Thema ist, glaube ich, ungefähr 2 Jahre alt und wurde, glaube ich, vor 2 Jahren mal dann irgendwann auch beerdigt.
Ja.
Aber du hast ja auch gerade die Challenger-Banken genannt. Da gab es, glaube ich, auch einen Artikel zum Thema Revolut und die Evolution der Challenger-Banken, ne?
Ja, der Dirk hat da ja einen schönen Artikel in Kapital geschrieben, der
Dirk Elsner, ne?
Dirk Elsner, genau. Der da aus meiner Sicht eine wunderbare Zusammenfassung über den Status quo ist.
Ja, ich habe gestern im Podcast von Finance Forward von den Kollegen hier aus Hamburg auch die Tomorrow Bank, wenn man es so nennen mag, gehört. Und die ja witzigerweise so ein ganz, also eigentlich in so einer Nische versuchen unterwegs zu sein, aber ich fand das ganz, ganz interessant. Die vergleichen sich halt so ein bisschen mit einer GLS und einer Number 26 und die hat natürlich dann auch Revolut wieder in einem Atemzug genannt und Challenger Banken und da passiert, glaube ich, gerade noch echt eine ganze Menge und ja, Revolut, ich habe ja für mich den Case immer noch nicht gefunden, aber scheinbar gibt es ja eine ganze Menge, Millionen Menschen in Europa, die Revolut auch für sich entdeckt haben. Was ich bei denen jetzt in der Tat spannend finde, ist 5 Euro, Jochen, müssen wir die jetzt auch wieder einführen, dass sie halt das Thema Trading jetzt auch angehen, ne? Was irgendwie, nachdem Robinhood das ja in den USA sehr, sehr stark vorangetrieben hat, so ein bisschen ja eigentlich nicht so richtig vorangetrieben wurde in den letzten 2 Jahren oder wo eigentlich nicht so viel im Sinne von Preisdruck entstanden ist. Aber jetzt mit Revolut könnte ich mir vorstellen, dass da wirklich auch wieder was passiert und dass dieses Thema Trading auf einer anderen Ebene dann nochmal angegangen wird, weil das ist etwas, ehrlich gesagt, worüber ich auch schon seit Jahren nachdenke, da sind viel zu viele Menschen in der Wertschöpfungskette drin im Trading und da sind unglaublich viele Kosten drin und du weißt es ja möglicherweise selber, wenn du wirklich mal eine Aktie kaufst, das ist ja mal völlig skurril und verrückt und auch intransparent, was da noch für Kosten entstehen. Ne?
Aber mein Lieber, hast du mal Bitcoin bei Coinbase gekauft?
Nee, ich habe Bitcoin immer ganz, ich bin ja total spießig, habe es auf bitcoin.de gekauft.
Ja, genau, das ist die günstigste Variante. Aber wenn du Bitcoin bei Coinbase kaufst, dann hörst du auf, dich darüber zu beschweren, wie teuer die Gebühren selbst bei einer x-beliebigen Sparkasse um die Ecke ist bei einem Kauf einer deutschen Aktie.
Ja, aber du weißt ja, was ich meine. Also,
ja, aber du hast vollkommen recht. Ja,
wir beschweren uns, wir beschweren uns über die nicht vorhandene Aktienkultur in Deutschland. Und dann, wenn ich mir dann die Trading-Maske angucke, ganz egal bei welcher Bank, dann ist das erstmal hochgradig inkomplex. Ja, also was du alles ausfüllen musst als normaler Kunde, um einen Trade zu machen. Und dann halt die Kosten, die halt auch völlig intransparent sind. Und da kann ich mir vorstellen, dass so ein Move von Revolut zu sagen, wir machen das jetzt für Zero, durchaus dann zu einer Bewegung führt. Und ich hoffe, dass Number 26 das auch aufnimmt und dass damit, weil die sind ja immer dann doch wieder Role Model, das ganze Thema halt auch in die breitere Masse reinkommt.
Ja, und weil ich gerade auch Coinbase angesprochen habe, das machen sie auch. Also sie machen jetzt nicht nur normales Trading, sondern auch Krypto-Trading und versuchen da auch reinzugehen. Und ich glaube, Revolut, die haben wir am Anfang auch vielleicht ein bisschen zu sehr in eine Ecke geschoben, nach dem Motto, die geben halt irgendwie Pseudo-Prepaid-Karten raus mit geringer Auslands- oder keinem Auslandseinsatzentgelt. Wo ist denn da der Use Case? Die machen viel, viel mehr mittlerweile. Also die haben ja auch neben dem Trading, was du gerade eben angesprochen hast, auch das Thema Geschäftskonten. Da kann ich jetzt eine interessante Story zu TraxPay erzählen, weil wir haben sehr viel Auslandszahlungsverkehr für unsere Dienstleister und unsere US-Entity sind da schon seit Jahren weg von der Bank, über die wir gerade eben schon gesprochen haben, mit der gelben Farbe. Aus 2 Gründen. Die User Experience im Auslandszahlungsverkehr, im Online-Banking ist grauenhaft und die Kosten sind noch grauenhafter. Und da sind wir jetzt dann zu Transferwise gegangen, was das für einen Bruchteil der Kosten den Auslandszahlungsverkehr macht. Und Revolut macht das.
Bist du noch da? Ja. Ich habe dich gerade nicht mehr gehört, aber jetzt bist du wieder da.
Sorry. Okay. Und Revolut macht es quasi für umsonst oder nochmal für Bruchteile Kosten von Transferwise. Insofern sieht man da auf der einen Seite eine Marginalisierung der Auslandszahlungsverkehrskosten, die jetzt von den Challenger Fintechs vorangetrieben wird. Und Revolut baut da quasi sowas wie N26 für Corporates. Und ich bin den Prozess gegangen, habe da auch ganz, ganz viele Screenshots gemacht im Onboarding-Prozess und habe extra noch getwittert, so, das ist die beste Onboarding-User-Experience eines Firmengeschäftskontos, was ich bislang gesehen habe. Also sensationell. Um dann letzte Woche die Information zu erhalten, ihr kommt hier nicht rein. Die haben uns abgelehnt als Unternehmen. Haben das natürlich nicht begründet aus Geschäftspolitik und lalalala. Ich glaube auch, es liegt daran, an unserer Aktionärsstruktur und den Gesellschaften, die hinten dran sitzen, dass es für die zu kompliziert ist,
den KYC zu machen.
Genau, KYC zu machen und das dann einfach sagen, komm, machen wir halt dann nicht mit denen, wir haben genügend andere, die da kommen. Aber alleine der Onboarding-Prozess war so sensationell gut gestaltet. Also da kann sich jeder da draußen, der in irgendeiner Weise Corporate Onboarding macht, 5 Schaden von abschneiden.
Ja, also Next Step, ja. Also das Thema Small Medium Business und Corporate Banking von Challengern gemacht. Ne? Sehen wir bisher noch nicht so viel, aber im Firmenkundengeschäft und auch im Kreditgeschäft passiert da ja schon eine ganze Menge. Ist ja auch so eine News gewesen in den letzten Tagen, dass da auch zwei Plattformen in Deutschland gerade so ein bisschen gegeneinander buhlen, ne? Und sich so einen kleinen Kampf bilden, so Compeon und FinCompeon. Ne?
Ja.
Also da passiert schon eine ganze Menge und möglicherweise passiert es dann im Banking auch. Aber ich bin bei dir. Also ich habe die Tage auch mit einem Fintech gesprochen, der mich fragte, wie kann ich möglicherweise auf Konten auch von Firmenkunden zugreifen? So diese ganze Welt, in der Firmenkunden unterwegs sein müssen mit E-Bigs und dergleichen, das ist ja auch einfach echt schmerzhaft. Ne? Also da hat ja auch eine Deutsche Bank jetzt mal was versucht, mit der Kirsten Oppenländer da Blueport zu machen. Ich glaube, da ist echt eine ganze Menge Potenzial drin. Das ist noch hochgradig komplexer und ich glaube, die Einstiegshürde für Fintechs ist dann ein bisschen höher, weil du nicht genau weißt, wie viele Kunden du wirklich gewinnen kannst. Ne? Im Retail-Banking ist es leichter zu rechnen. Im Firmenkundenbanking, das weißt du ja besser als ich, Jochen, mit TraxPay, ist die Hürde natürlich immer noch auf der Corporate-Seite unglaublich groß, damit mit Firmen wie dir oder anderen zu gehen. Ne?
Ja, ja, und das Banking ist ja eigentlich nur das kleinste.
Total.
Also die ERP-Systeme, die Geschäftsprozesse in Verbindung mit Finanzdienstleistungen, die anderen Tools, also wo wir mit TraxPay drin sind, mit Lieferantenfinanzierung und Working Capital Finanzierung, das ist
stark verbesserungsbedürftig. Aber weißt du, ich hab ja diese These, was wir mit PSD2 auch kommen sehen, dass Banking in den Kontext wandert. Im Firmenkundenumfeld ist das schon total so. Da gibt es ja nicht ein wirkliches Banking mehr der Bank, ja, sondern da ist die Bank im Grunde genommen mittels und Zweck und macht das mehr oder weniger gut mit dem benannten Ding wie WEWIX. Aber das eigentliche Banking findet da schon im Kontext statt. Du hast es gerade ERP genannt oder wo auch immer. Und das wird, glaube ich, auch im Retail-Banking noch viel, viel mehr passieren.
Ja.
Lass uns mal auf das nächste gehen. Girocard, ein Thema, was für mich, der jetzt mittlerweile so sehr stark auf Apple Pay fokussiert ist, ich nutze es echt nicht mehr. Ne? Die Girocard bei mir ist im Grunde genommen verschwunden. Trotzdem hebt sie ab.
Ja gut, also die Girocard-Nutzung, die steigt. Wir haben jetzt auch irgendwie die Tage von zwei großen Händlern, Namen habe ich wieder vergessen, ich glaube Tankstelle, ich glaube es war Aral oder so, gehört, dass die Sachschriftverfahren abgestellt haben zugunsten von Girocard, was eine gute Info ist, dass die Kollegen rund um Girocard, also Matthias Hönisch und Co., da einen extrem guten Job machen und die Kosten für die Girocard für den Händler natürlich mittlerweile so sind, dass es vermutlich günstiger ist, unterm Strich mit allen Ausfallkosten als Lastschrift. Und es gibt ja einen Grund, warum das Lastschriftverfahren jetzt eingestellt wird. Insofern, die wächst am POS wie verrückt. Das ist gut. Wächst mehr zu Lasten von ILV als zu Lasten von Bargeld. Aber auch da wächst sie zu Lasten von Bargeld, aber nur so 1,5% pro Jahr. Und interessant fand ich bei der Meldung, dass ein Zehntel der Transaktionen schon auf NFC ist. Das das hat mich überrascht.
Ich habe, glaube ich, noch gar keine Girokarten mit NFC, ehrlich gesagt.
Ja, ich auch nicht. Und deswegen hat es mich überrascht.
Ich gucke gerade mal ganz kurz. Also ich habe hier noch eine. Nee, meine ist nicht mit NFC. Wo meine noch bis 2020 läuft, aber... Ach doch, hier ist so ein Zeichen drauf.
Ach, guck an, hörst du?
Nee, warte mal, was ist denn das für ein Zeichen?
Ist das, also das normale, das ist die normalen Swische da, die du halt auch auf den Kreditkarten hast.
Scheinbar soll sie das haben.
Okay.
Noch nie ausprobiert. Aber da ich ja, wie gesagt, Apple Pay nutze, alles gut.
Ja, kommen wir gleich
raus. Und Jochen, ehrlich, ich war jetzt auch im Urlaub und ich habe keinen Use Case gehabt, da wo ich überall, da wo Karten Akzeptanzen waren, konnte ich mit Apple Pay bezahlen.
Natürlich, ja, aber André, du hast recht, wir dürfen aber nicht von uns auf alle schließen.
Was ich nur sagen will, dieser Unterschied zwischen Girocard und Kreditkarte oder Credit Debit, der ist nicht mehr wirklich vorhanden. Also du hast nicht mehr Girocard only, weißt du, sondern überall da, wo ein Terminal steht, kannst du mittlerweile halt auch mit deiner Kreditkarte bezahlen. Also diese Unterscheidung, die du ja lange Zeit in Deutschland auch hattest, dass es nur EC-Karte in Anführungszeichen war, weil die Leute noch nicht mal Girocard verstanden hatten, dass sie ich halt immer weniger.
Das stimmt und das hat mir auch ein Kollege von Mastercard vor ein paar Wochen mal erklärt und gezeigt anhand von Zahlen. Die haben ja diese Mastercard-Debitkarte mit der Commerzbank, der Sparkasse Siegen, ich glaube der Deutschen.
Deutsche Bank.
Und natürlich N26 und Co. Fidor und Co., also die Challenger-Banken. Und er sagte, das Gap zwischen der Girocard-Akzeptanz und der Kreditkartenakzeptanz für Mastercard-Debit ist total überschaubar nur noch. Also es ist nicht mehr so, wie ich mir früher dachte, naja, du hast dann irgendwie 400.000 oder 53.000 Kreditkartenterminals und 700.000 Debitkartenterminals von Girocard. Nee, das ist mittlerweile fast auf Augenhöhe.
Ja, das ist schon, also das merke ich halt irgendwie auch. Also ich habe irgendwie echt nicht mehr diese Punkte gehabt. Also wenn NFC geht, dann geht halt Apple Pay und fast an jedem Terminal geht mittlerweile Kreditkarte und Girocard.
Ja.
Du hattest noch auf ein Interview, wolltest du noch hinweisen, von Frank von PayPal?
Ja, Frank Keller von PayPal hat ein Interview bei IT-Finanzmagazin gemacht. Der Rudolf Wiesenbart hat ein Interview zum Thema Mobile Payment, PayPal am POS und so weiter und so fort. Was jetzt nicht so erhellend war, weil es natürlich jetzt nicht irgendwie großartige News gab, sondern nochmal eine gute Zusammenfassung des Status Quo und was halt rauskam, Mobile Payment braucht Mehrwerte. Das war aus meiner Sicht so ein Wink im Zaunpfahl hinsichtlich der HCE-Apps, die im Vergleich zu beispielsweise Apple Pay und Google Pay, die ja Multi-Channel-fähig sind, die auch Coupons integrieren, eben nicht in irgendeiner Weise Mehrwert liefern im Vergleich zum x-beliebigen Plastik. Das kann man natürlich auch sagen, das muss er aber auch sagen, weil PayPal viel teurer ist am POS und er deswegen einen signifikanten Mehrwert liefern muss, damit PayPal überhaupt relevant wird am POS. Das ist eine andere Sicht der Medaille. Aber insofern, ich bin da vollkommen bei Ihnen. Mobile Payment wird nur dann relevant, wenn der Kunde einen signifikanten Vorteil hat, weil warum soll er sonst dann von dem einen Formfaktor auf den anderen Formfaktor wechseln und sich diesen Hassle antun, den ja beispielsweise Klaus Igel bei uns schön im Blog erklärt hat, was es teilweise für ein Aufwand war, diese HCE-Apps zu installieren und zu aktivieren.
Ich habe immer noch keine. Also dadurch, dass ich halt irgendwie auch in der Apple-Welt bin, habe ich immer noch keine HCE-App irgendwie installiert. Du?
Android, was ist das?
Ich habe ja auch lustigerweise, der Arnulf war ja jetzt so ein Jahr, anderthalb in der Android-Welt und jetzt in seinem neuen Job ist er dann wieder zurück in die Apple-Welt gegangen. Dann habe ich ihn auch gefragt, und wie ist es? Dann meinte er so, ja, es ist halt an allen Nuancen ein Tick besser. iOS.
Jetzt kann man natürlich sagen, es gibt diejenigen, die wissen das. Und es gibt diejenigen, die müssen unbedingt es ausprobieren und dann feststellen, dass es so ist, und dann zurückzukommen.
Ja, aber das ist doch gut. Also manche Menschen müssen es sonst einmal ausprobieren und uns dann sozusagen bestätigen in unserer Verbohrtheit.
Genau.
Weil wir sind ja verbohrt. Genau, wir sind einfach nur verbohrt. Genau.
Du hattest ja, noch eine. Dann hast du große Gratulation, die Buffy-Lizenz bekommen.
Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, wir und vor allen Dingen Cornelia und ihr Team haben halt eine großartige, großartige Leistung vollbracht. In der Tat sind wir wohl...
Also du heißt Figo.
Ja, genau. Und deshalb meinte ich gerade Cornelia vor allen Dingen. Ja. Cornelia Schwertner, die ja auch schon ein paar Mal hier war, die auch der eine oder andere kennt. Großartige Leistung mit ihrem Team. was die da geleistet haben in den letzten Monaten, einfach echt Wahnsinn. Und war das, was wir halt lange Zeit angestrebt haben und wo wir uns vor 2 Jahren zu entschieden haben, in diese Richtung zu gehen. Und für uns halt super, super wichtig, sowohl in unserem normalen Business, auch mit Banken, zu sagen, hey, wir sind halt auch sehr, sehr compliant. Wir müssen sehr compliant sein. Das macht es natürlich ein bisschen leichter. Und auf der anderen Seite mit einem Produkt, was wir RegShield nennen, Partnern, die sich nicht selber lizenzieren lassen wollen, die Möglichkeit zu geben, unter unsere Regulation zu schlüpfen. Und deshalb war es halt unglaublich wichtig. Und jetzt als Erster da, das zu haben in Deutschland, hat es natürlich auch stolz gemacht. Also sind sehr glücklich, dass wir diese große, große Hürde jetzt genommen haben.
Also wenn ich das mal zusammenfassen darf, weil ich teilweise auch gefragt wurde, was das denn bedeutet. Ihr seid sowas wie ein PSP im Payment, der auch reguliert ist und der dann den Händlern die Regulierung abnimmt. Seid ihr für PSD2, also ihr seid ein Banking-Service-Provider für diejenigen, die auf die Banking-Service zugreifen
wollen. Richtig, genau. Also das ist ein kleiner Unterschied, ist möglicherweise, dass der PSP hier sehr, 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 sehr stark im Hintergrund sein darf und manchmal gar nicht richtig sichtbar ist. Wir müssen halt auf eine gewisse Art und Weise sichtbar sein. Das ist so eine Anforderung, die BaFin uns mitgegeben hat. Aber ansonsten ist es auch immer genauso, wie ich das auch beschreibe, Jochen. Also wir sind ein Banking-Service-Provider und der Vergleich zum PSP-Acquirer aus der Banken, aus der Payment-Welt ist total richtig.
Okay.
Gut, dann Miriam hat einen Artikel in der Welt. Ne,
zur deutschen Kalenderbuch 33 sind wir jetzt. In der Welt zum Thema Fintech-Szene ist aktiv wie nie. Sehr lesenswert.
Warte mal, Jochen, eine Sache habe ich noch in der KW 34 und zwei Sachen eigentlich noch. Das eine ist diese Meldung von Solaris Bank und Crossland. Kannst du ein bisschen was dazu erklären, was da passiert? Also das Thema Verbriefung von Krediten, die jetzt zwischen Crossland und Solaris Bank passiert?
Also ich weiß, was die Verbriefung von Krediten ist und warum man das macht. Ich habe ehrlich gesagt, bin nicht dahinter gestoßen, warum es da jetzt die Kooperation zwischen der Solaris und Crossland gibt, wer da von wem profitiert, und bin da auch nicht zu tief reingegangen, ehrlich gesagt.
Okay, alles klar. Dann, ich hatte die Idee, dass wir den Jörg demnächst mal wieder hier reinholen. Das heißt, das erste Mal richtig in den Podcast holen. Dann kann Jörg von der Solaris Bank selber was dazu sagen. Dann Jochen, bitte, da musst du jetzt durch. Der ICO von SafeDroid, der Token, abgestürzt, ne?
Ja, da muss ich durch. Und ich bin auch persönlich betroffen, nicht nur, weil ich da ja damals bei dem ICO im Aufsichtsrat war, sondern prinzipiell, weil ich auch investiert habe und das Geld im Moment nicht mehr so sehr viel wert ist. So ist es halt, wenn diese PR-Strand hat natürlich mit der Community sehr viel kaputt gemacht. Dann hat die Community lange geschrien, dass es doch endlich mal losgeht. Ich meine, die Jungs haben jetzt einigermaßen geliefert. Sie haben jetzt diese Crypto-Saving-App geliefert. Die ist da, die funktioniert so einigermaßen. Also es ist noch eine relativ frühe Phase. Aber die ist downloadbar. Man kann es nutzen. Haben jetzt tatsächlich an verschiedenen Exchanges den Token gelistet. Aber der ist halt eingebrochen. Da gibt es viele Gründe für. Es gibt auch Fragezeichen, wenn man die Community liest, ob das überhaupt so sinnvoll ist, auch beispielsweise im Kontext mit Revolut, die was Ähnliches anbieten. Wird man sehen, wie es weitergeht. Ich kann nur sagen, im Vergleich zu vielen anderen ICOs, wo nur heiße Luft war, ist da jetzt was da. Trotzdem ist er gecrashed. Und jetzt kam natürlich noch dazu, dass er da irgendwie über schlechte Arbeitsbedingungen, Ex-Mitarbeiter über schlechte Arbeitsbedingungen sich ausgelassen haben bei Gründerszene. Das ist vielleicht so, aber wenn ich mir bei Kuno mal die Arbeitsbedingungen von Rocket Internet, von Hitfox, von Finleap anschaue, da habe ich genauso teilweise schlechte Ratings. Da wird im Moment, also wenn man halt einfach mal ein schlechtes Momentum hat, dann wird es natürlich verstärkt. Ich glaube, die Jungs müssen jetzt einfach mal den Kopf runternehmen, arbeiten, Success Stories liefern und dann wird sich das auch wieder drehen. Kommt der Token wieder auf ein Niveau wie während des ICOs? Keine Ahnung. Bei einem Einbruch von 80, 90% bin ich da eher skeptisch, aber Mal schauen.
Ja, also ich halte mich jetzt auch zurück zu dem ganzen Thema, aber trotzdem, da wir das ganze Thema ja auch begleitet haben, von Anfang an müssen wir halt jetzt auch was, sollten wir auch jetzt was dazu sagen, und deshalb wollte ich das irgendwie nicht unerwähnt lassen. Eine News haben wir in der KW34, die du gerade gar nicht genannt hast, vielleicht hast du sie gar nicht wahrgenommen, dass die Deutsche Bank sich an Modo Payments beteiligt hat.
Doch, das habe ich wahrgenommen, aber ich war auf die Website von Modo Payments und ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich verstanden, was die machen. Und ich habe nicht wirklich verstanden, was die Deutsche Bank damit will. Also was ich verstanden habe, ist, die machen irgendwie APIs im Zahlungsverkehr, und dann kann ich natürlich vorstellen, okay, da will die Deutsche Bank irgendwie Schnittstellen und das vermutlich vereinfachen. Aber einen konkreten Use Case habe ich jetzt irgendwie nicht gesehen, der ins Auge springt.
Naja, also, aber es geht bei den Kollegen, glaube ich, auch gerade darum, dass man halt ein Stück weit strategische Investments findet. Und insofern finde ich es einfach nur interessant, dass die Deutsche Bank jetzt gerade anfängt, einfach auch strategisch zu investieren. Und jetzt kann man sagen, oh, hätten sie doch dann Concardis behalten sollen. Das war ja ein Kommentar, den ich irgendwie auch gelesen habe. Aber ich glaube, es geht ja um die Zukunft des Payments. Und da sieht man wohl in Modo einen Player, der halt gerade aus den USA kommt, in der Tat dort an so einer Infrastrukturebene was leisten kann. Insofern finde ich das Investment einfach gut. Ob man sofort selber einen Use Case für sich damit findet, ist eine andere Frage. Sondern es ist einfach erstmal nur ein strategisches Investment in ein Fintech. Und das finde ich einfach erstmal nur, ich sag mal, in Anführungszeichen, bemerkenswert. Und deshalb halt der Hinweis hier nochmal ganz kurz darauf.
Ja, also Concardis ist da der denkbar falscheste Vergleich. Das ist an den Haaren herbeigezogen, weil es natürlich ein ganz anderes Geschäft ist. Also die machen Infrastruktur, wie du schon richtig gesagt hast. Also genau. Modo Payments macht Infrastruktur. Und wenn die sich an dem Ding beteiligen und wir ad hoc kein Use Case sehen, spricht es eigentlich nur dafür, dass da im Hintergrund irgendwas passiert und die ein relevanter Player in irgendeinem Use Case sind, der dann irgendwann mal uns vorgestellt wird, und man natürlich sicherstellen möchte, dass dieser relevante Player in diesem Use Case eben nicht von jemand anderem übernommen wird oder wegverkauft wird, zugemacht wird. Und das ist natürlich dann ein strategisches Investment von der Bank, was vermutlich verrät, dass dann noch irgendwann demnächst was Größeres kommt.
Gut, genau, einfach nur das. Also deshalb die hatte ich noch in der KW34, diese beiden Themen, und lass uns dann gerne in die KW33 rutschen.
Ja, KW33. Also Miriam hat einen schönen Artikel geschrieben in der Welt zur Finanz, bei der Fintech-Szene, dass die so aktiv ist wie nie, hat da letztendlich eine schöne Zusammenfassung gemacht über den Status quo.
Ja, ich finde aber, dass wir eigentlich in der KW33 ein ganz, ganz anderes Thema nochmal hatten, nämlich das Deposit Solution. Ich glaube mittlerweile das zweithöchst bewertetste Fintech in Deutschland ist, ne?
Ja, habe ich auch irgendwie mitbekommen, ob es jetzt das zweit oder größte oder so, keine Ahnung, ist, ja.
Mit auf jeden Fall eines der großen.
Ja, Bewertung
von 500 Millionen.
Ja.
Und was die Kollegen dort Tim Sievers herum machen, ist schon echt beeindruckend. Also ich weiß noch ganz genau, beim ersten Treffen des Mining-Kubators, wie hieß es nochmal damals, diese,
was Between die
Between the Towers. Between the Towers, hat Tim geredet. Und ich habe es nicht verstanden, was er damals da machen wollte. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe danach mit ihm in der Tür gestanden und habe es nicht verstanden. Aber er ist einfach ein schlauer Kopf und hat es einfach echt hinbekommen, dass seine Plattform mittlerweile echt bei vielen, vielen Banken unterwegs ist. Und der ist ja schon lange vorher unterwegs gewesen. Und jetzt hat er wirklich echt große Partner nochmal da reinbekommen. Ne?
Kennewick dabei. Die Partner sind extrem beeindruckend, also Kindwick, Rocket, Zalando und Co. Also das ist schon.
Also da war Kindwick drin, ne? Muss man
genau. Also Kindwick hat Rocket und Zalando groß gemacht.
Ja.
Also von daher, das ist Creme de la Creme. Das Problem, was du hast mit dem Nicht-Verstehen, ist auch ein Problem, was viele immer haben bei TraxPay und was halt ein grundlegendes Problem ist im B2B-Bereich. Das ist irgendwie Hintergrundinfrastruktur, das versteht man nicht, wenn man nicht in diesem Markt aktiv ist. Und das, was wir am ehesten verstehen, ist das Consumer-Frontend, also Savedo und Zinspilot als Kopie von Weltsparen, das ist für uns relativ einfach nachvollziehbar, weil wir das von Use Case verstehen, hinten dran im B2B-Bereich zwischen den Banken diese Prozesse, die versteht man nur, wenn man da drin ist, wenn man in dieser Welt die Zusammenhänge kennt. Und das ist aus meiner Sicht bei ihm oder in der Company der Riesenvorteil im Vergleich zu einem reinen Consumer Frontend, dass er dieses riesen B2B-Geschäft da hinten drin hat. Und das ist auch ein Geschäft, was ja dann, wenn du mal drin bist, wenn es funktioniert und wenn du dir keine Fehler leistest, wunderbar, konstant, schön weiter wächst und nicht diese Zyklen und auch teilweise Rückschläge mit sich bringt, die du im Privatkundengeschäft hast.
Hast du recht, aber da kommt er ja ursprünglich auch her, ne? Also aus einer Mieterverwaltungssoftware. Also das haben sie irgendwie auch gemacht und daher kommt ja auch dieses ganze Treuhandmodell, was ja, dann auch für Zinspilot benutzt wird. Und also bin gespannt. Ich würde mich freuen, wenn wir Tim irgendwann auch mal in einen Podcast bekommen. Der hat letztens mal irgendwann bei Philipp Westermeier im OMR-Podcast Rede und Antwort gestanden. Einfach interessant, also wie Tim auch teilweise die Welt sieht und echt ein langfristig denkender Mensch.
Also das Angebot steht schon lange. Der Christian Thiessen, der ist CEO der Consumer-Teil von Tim, also quasi Savedo und Zinspilot, der hat schon mal angeboten, dass wir da gemeinsam einen Podcast machen. Das fällt mir jetzt gerade ein, wo du es ansprichst.
Ja, lass mal machen.
Ich komme mal drauf zurück und versuche mal da die beiden Jungs mal in den
Podcast zu holen. Dann hast du einen Artikel geschrieben zum Thema Wirecard überholt Deutsche Bank.
Ja, das war für mich die Hauptnachricht in der Kalenderwoche 33, dass Wirecard eben nicht nur die Commerzbank überholt hat in der Firmenbewertung oder Unternehmensbewertung, sondern auch die Deutsche Bank. Also wenn man Wirecard als Bank nimmt, die teuerste, am meisten bewerteste deutsche Bank ist, aber sie haben auch eine höhere Bewertung als ich glaube sogar die Deutsche Börse und viele andere DAX-Konzerne sind, glaube ich, mittlerweile Nummer 4 oder so oder Nummer 5 meistbewertete DAX oder deutsche Company, aber noch nicht im DAX drin. Insofern, die werden vermutlich in den DAX einziehen. Ich habe da mal einen Artikel geschrieben, Fintech Players Smoke Incumbents, also nach dem Motto, die Fintech Players, die rauchen etablierten Anbieter oder fressen sie zum Frühstück, je nachdem, etwas provozierend geschrieben, auch mit ein paar Vergleichen, auch im Kontext Adyen, wie schnell und groß Adyen ist und was für eine Bewertung die hat im Vergleich zur Commerzbank und zur Deutschen Bank, wie groß PayPal ist zu allen anderen deutschen börsengelisteten Banken zusammen. Da sieht man, dass das Thema Fintech eben nicht, wie viele bei uns in Deutschland, das nur als Startup-Thema sehen, sondern wenn es ein Startup schafft, groß zu werden, und wir haben die vielen Startups, die bei uns, ich habe es mal als Babys benannt, wenn die mal groß werden, dann sind sie eine ernsthafte Konkurrenz zu den etablierten Anbietern. Und natürlich werden von den 400, 500, 600, 700 Startups, die wir haben, nur ein Bruchteil überhaupt so groß, aber die 2, 3, 4 maximal, die schaffen, die werden eine Konkurrenz. Und das sieht man an Wirecard. Und natürlich, auch das muss man sagen, ich finde die Bewertung maßlos übertrieben. Also sie hat sich abgekoppelt vom Realgeschäft, aber das ist halt manchmal so. Wirecard hat irgendwie einen Aufschlag und die Deutsche und die Commerzbank haben einen Abschlag. Und muss der auf der einen Seite so groß sein, auf der anderen Seite so groß? Nein. Aber das ist halt im Moment die Situation und es ist natürlich auch ein relativ einfaches, triviales Geschäftsmodell versus ein komplexes Geschäftsmodell mit sehr vielen Risiken. Und das honoriert, beziehungsweise dies honoriert.
Das war, glaube ich, auch eine Meldung. Das war, glaube ich, auch eine Meldung diese Woche noch bei Heinz Roger, ne? Also das war Heinz Roger Doms, dass man halt irgendwie auch darauf achten sollte, wo der Kurs sich gerade hinentwickelt hat und dass er sich in der Tat, wie du gerade beschrieben hast, ein Stück weit auch vom Realgeschäft abgekoppelt hat. Und da gab es jetzt keine Gewinnwarnung, das beim besten Willen nicht, sondern aber einfach nur eine Warnung, die Wirecard-Aktie, dass sie halt momentan auch möglicherweise überbewertet ist. Ne?
Ja, und das ist auch so eine self-fulfilling prophecy jetzt natürlich durch den DAX-Einstieg, weil wenn die in den DAX kommt, müssen ja die ganzen ETFs und die ganzen Fondsinvestoren ihr Portfolio umschichten. Das heißt, sie müssen die Commerzbank rausschmeißen, wenn die Commerzbank absteigt. Und sie müssen, das ist auf jeden Fall, die Wirecard kaufen. Und das sorgt natürlich dafür, dass ein riesen Kaufdruck auf der Aktie ist, der nicht mit dem Kerngeschäft verbunden ist, weil ich glaube, dass die Aktie noch steigt, sondern der einfach damit verbunden ist, ich muss die kaufen, weil die in den DAX geht und ich den DAX abbilden muss als Investor.
Mhm. Ja. Das ist schon irgendwie echt, ja, da spannend, ne?
Ja.
Ich habe noch eine Sache in der KW 33, die eher so ein bisschen, wie soll man sagen, Gossip ist. Du bist ja auch ein Hörer des OMR-Podcasts und du bist ja auch ein großer Fan von Sven Schmidt, wenn ich das richtig bisher in unseren Gesprächen verfolgt habe, ne?
Ja.
Da gab es mal wieder einen Podcast und auch ein Gespräch zwischen Sven Schmidt, also VC-Experte, bei Philipp Westermeier mit Frank Thelen, ne, über die Krypto-Plattform, wie heißt das Ding nochmal?
Neufund oder irgend so.
Neufund.
Ja.
Neumark, oder? Neumark,
keine Ahnung, ne? Keine Ahnung.
Die Währung und Neufund, glaube ich, das Ding. Wo es dann auch auf Gründerszene oder Finance Forward noch Artikel zu gab. Ich will da gar nicht groß inhaltlich was zu sagen, weil ich auch nicht so tief in diesem Thema drin bin. Aber ich kann es einfach jedem mal empfehlen, Sven Schmidt da mal zu hören. Und
Nee, kannst du nicht mehr.
Zu hören nicht, generell okay, zu hören. Weil er mal Gründerszene mit dem wer ist denn mal der Kollege Hüsing, genau, auch immer einen Podcast macht, einmal die Woche und auf OMR halt auch immer wieder mit dem Philipp einen Podcast macht, aber auf Finance Forward hat er halt nochmal einen Artikel dazu geschrieben, Sven Schmidt, zu dem ganzen Thema und hat sich nochmal zu dem Thema ausgelassen und hat es nochmal da versucht darzustellen, wie das ganze Thema aus seiner Sicht zu werten ist. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, das mal zu lesen.
Ja, also ich fand diese Story sehr interessant, weil sie durch die Beschwerde von Thelen und dann am Ende des Tages den Rückzug dieses Podcasts, also Delisting des Podcasts, erst richtig groß geworden ist. Und es ist halt nochmal ein Beispiel für PR. Vielleicht einfach mal die Fresse halten und nichts sagen, dann interessiert es morgen keinen mehr, statt sich zu beschweren. Und dann jeder bekommt mit, was denn eigentlich gesagt wurde. Und also ich hab mir das nicht angehört, aber ich habe dann sein Statement gelesen vom Sven Schmidt. Und also ich finde ihn prinzipiell immer auch sehr gut und er legt ja auch immer extrem die Hand in die Wunde, was ich sehr gut finde. Manchmal vergreift er sich dann im Ton und vor allem im hinken die Vergleiche. Und in dem Fall hat der Vergleich gehinkt, weil er gesagt hat, dieser Vorgang rund um diese ICOs, der aus meiner Sicht hochverwerflich ist, und da hat er vollkommen recht, nämlich die Tatsache, dass es da Insider gibt, die im Rahmen eines ICOs Tokens kaufen und den Token, anders als beispielsweise bei mir und SafeDroid, nach dem ICO mit einer garantierten Wertsteigerung zurück wegverkaufen an die Token-Issuer. Und das alles zu Lasten der Masseninvestoren, die dann sagen, ja, weil der eingestiegen ist, mache ich das auch.
Das ist eine neue Art von Influencer-Marketing.
Das ist aus meiner Sicht Betrug und da muss, und das hat, das ist das, was der Sven Schmidt zu
aber
Recht...
Sven hat es halt Schneeballsystem genannt.
Genau, zu Recht kritisiert hat und er hat es Schneeballsystem genannt und das hakt dann und das ist das Problem und deswegen ist es auch zu Recht, dass es dann zurückgezogen wurde. Hätte er nicht Schneeballsystem gesagt, sondern einfach gesagt, das ist Betrug und das ist Insider-Trading. Und da braucht man eine BaFin, da braucht man ein SEC, da braucht man eine Marktüberkontrollierer, der oder Regulierer, der das anschaut und das kontrolliert. Da bin ich vollkommen bei ihm. Und insofern ist das Thema jetzt total eskaliert worden und aus meiner Sicht ein Bumerang für Frank Thelen und Co., weil der Sven Schmidt hat mit dem Ausnahme des hinkenden Vergleichs inhaltlich total recht.
Lass mal so stehen und Leute können sich selber ein Bild darüber machen und einfach mal den Artikel bei Finance Forward lesen. Ne?
Ja.
Dann gab es noch ein Jochen, ich bin irgendwie, ich gucke nochmal in die KW 33 und da gab es eine Meldung, dass Peter Thiel bzw. sein Investmentvehikel Valar Venture, was ja auch bei Zinspilot, also bei Deposit Solution und auch bei Number 26 drin ist, erneut in Deutschland ein Investment gemacht hat, eine Steuer-App bei Taxfix.
Ja.
Ja, also da passiert gerade auch noch mal eine ganze Menge in diesem, ich sag mal, erweiterten Banking-Umfeld, ne? Also diese ganzen Steuersachen, die uns ja auch alle immer wieder beschäftigen, mindestens einmal im Jahr, die werden gerade auch nochmal wirklich anders digitalisiert, ne?
Ja, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich meine, Steuer-Apps irgendwie oder Steuerprogramme Old-Fashioned Steuerprogramme seit gefühlt 500 Jahren. Die sind jetzt alle von der User Experience natürlich nicht so prickelnd, aber das ganze Thema Steuer ist natürlich von der User Experience insgesamt nicht so prickelnd. Das kann man alles besser machen, aber
ja, aber ich glaube, du musst versuchen, das sozusagen mehr in den Alltag reinzubekommen. Also weißt du, nicht nur einmal im Jahr. Und das ist ja das, was die ganzen Steuerprogramme so machen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, irgendwie die Kunst darin, dass du es halt versuchst, mehr sozusagen aktuell jeweils den Leuten anzuzeigen, dass,
ja, das stimmt,
dass es steuerrelevant ist.
Ja.
Ja, das ist für mich irgendwie der spannendere Weg dahin. Lass uns mal überraschen, was die Kollegen von Taxfix, Glückwunsch, dort auf die Reihe bekommen.
Ja.
Was hast du noch an News in der KW?
33 habe jetzt nichts mehr. Ich habe auch nur noch 10 Minuten Zeit, mein Lieber. Ich glaube, wir können dann nicht die ganzen 4 Wochen machen, sondern nur noch vielleicht KW 32 machen.
Dann lass uns darauf gehen.
Ich muss jetzt zum Balletttraining fahren.
Ich sehe dich gleich wieder im Tütü.
Genau, die Weltmeisterschaft nächstes Jahr sichern.
Ich sehe dich im Tütü. Das habe ich vielleicht verstanden.
Die Weltmeisterschaft meiner Tochter nächstes Jahr sichern.
Geil, Jochen ist der Ballettvater. Ich freue mich darauf. Das ist immer so schön, dass ich mir das vorstelle, wie er da am Rand steht, an der Stange.
Ach, nee, da darfst du gar nicht zugucken.
Das Bein in die Luft gestreckt, nee, ausgestreckt und die Hand nach oben über den Kopf.
Du darfst da nicht zugucken, wir sind da im separaten Raum, das ist alles abgedunkelt.
Da sitzt du mit den ganzen Muddis?
Da sitzen die ganzen Muddis und ich werde aber heute meinen Sohn mitnehmen und danach sie abliefern und habe keine Lust auf Muddy-Talk, deswegen fahre ich dann zum Einkaufen.
Ich dachte, du hättest hier ein Latte Macchiato, laktosefrei Soja mitgebracht und hättest sie da hingesetzt.
Also ich habe einmal dabei gesessen und habe mein iPad dabei gehabt und einen Artikel für Payment Banking geschrieben. Ich habe euch ja, glaube ich, die Fotos damals im Slack-Channel geschickt. Nach dem Motto, auf der einen Seite hast du nur irgendwie so Ballett-Gossip-Talk von Moody's, auf der anderen Seite den Sieger, der sich konzentriert und irgendwie wenn Nerd Fintech einen Artikel schreibt. Und dann die Kombination, die war wirklich kurios. Und ich habe mir damals geschworen, ich bin zu meiner Frau dann gegangen, so nach dem Motto, du, ich setze mich da nie wieder rein, das war so schlimm.
Du hast einen Artikel schreiben können, war dann nicht schlimm.
Ja, aber was du abgelenkt. Wenn ich einen Artikel schreiben kann, da ging es, glaube ich, das war der Artikel rund um Ingenico-Verkauf, BS Pay-One-Verkauf an Ingenico, den ich mit Kilian zusammengeschrieben hatte. Der ist entstanden im Ballett-Talk.
Okay, also wir haben noch 8 oder 9 Minuten und insofern lass uns dann nochmal ganz kurz dann auf KW 32 gucken. Da ging es um das Thema, also du hattest ein paar Sachen rausgesucht, vor allen Dingen Apple Pay und sowas, ne?
Genau, das ist die Woche von Apple Pay, wo ja dann letztendlich die ganze Coverage von Apple Pay inklusive dann natürlich auch den Launch der HCE-App von den Sparkassen und die ganzen Reviews der Blogger rund um HCE und Apple Pay gelauncht wurde oder verkündet wurde, inklusive auch den Druck über Social Networks an die Banken, macht ihr mit, macht ihr nicht mit und dann teilweise das Rumlavieren der Banken, bin ich jetzt dabei, da bin ich nicht dabei. Das war genau diese Woche.
Okay. Was dann noch war, ist, dass die Kollegen von Numbers26 Spaces eingeführt haben. Etwas, was die Advance Bank, glaube ich, Anfang der 90er hatte und was sich viele Menschen zurückgewünscht haben. Jetzt hat es Numbers26 zurückgebracht. Eigentlich sowas ein bisschen wie Kostenstellen. Hast du dir erstmal angeguckt?
Ich kenne die Advance Bank. Ich war lange bei der Advance Bank und es ist noch immer eine Wunde, die alle paar Wochen mal oder alle paar Monate mal aufreißt, weil das war mit Abstand das beste Online-Banking, was ich erleben durfte, damals sowieso und viele Punkte heute noch. Dann wurde das Ding übernommen und es wurde kaputt gemacht.
Ja, aber wirklich spannend zu sehen, dass solche Themen, 10 Euro heute für mich, dass solche Themen...
15 schon.
Oh, Entschuldigung. dass solche Themen dann plötzlich wieder hochkommen. Also ich habe das gesehen, dachte so, geil, das ist das Feature, was der Arnulf sich immer wieder noch gewünscht hat. Also ich erinnere mich daran, dass wir darüber so lange immer diskutiert haben, auch bei Starfinance damals. Und Arnulf war immer der große Freund von den Unterkonten, weil er damit irgendwie jedes Familienmitglied in einen Space, in einer Mathematik-Sprache betrachtend, reinpacken hätte können.
Ja, aber erinnert dich doch bitte mal an Contist und die Contist-Idee mit den Unterkonten für die Mehrwertsteuer und für die
Na klar,
Kapitalertragssteuer,
in die gleiche
die
Richtung.
automatisch runtergebucht wird. Das ist genau das Gleiche.
Ja klar, keine Frage. Also ein bisschen muss man sich ja manchmal selber verarschen, dass das Geld irgendwo zwar noch da ist, aber dann doch weg ist, ne?
Ja.
Ja, das ist in der Tat so. Dann eine schöne Meldung von Aux Money, ausgezahlte Kredite, erste Mal über 1 Milliarde, ne?
Richtig, ja.
Herzlichen
Gratulation.
Glückwunsch an Raphael, den ich auch mal gefragt habe, ob er mal zu uns kommen mag. Und er meinte, er hätte noch nie eine Einladung bekommen, war aber nicht böse, sondern sagte, klar, komme ich gerne mal zu euch und stelle euch mal sozusagen Aux Money im Detail vor.
Ja, gerne.
Jochen, ansonsten, vielleicht hast du noch etwas aus dieser Woche. Sonst können wir langsam aber zum Schluss kommen, oder?
Ja, Kilian hat einen schönen Artikel für Payment im Auto geschrieben. Das soll jetzt nicht irgendwie nochmal der Versuch sein, hier ein paar Klicks im Payment Banking Blog zu generieren. Da sind wir mehr als happy ohnehin. Sondern ich fand den Artikel sehr beeindruckend, weil ich mir teilweise halt immer am Kopf gekratzt habe nach dem Motto, was passiert denn eigentlich? Was treibt denn die Daimlers, die VWs, diese Welt, da PSPs zu kaufen und so stark ins Payment-Geschäft einzusteigen? Und der Kilian hat da aus meiner Sicht einen schönen Artikel geschrieben, der dieses alles mal zusammenfasst, warum denn Payment im Auto relevant werden könnte und was dann halt doch, wie schon gesagt.
Also ich finde das ehrlich gesagt, also wir haben mit Daimler von Figo-Seite, ich glaube schon im Jahr 2014 auch darüber gesprochen. Und das macht total Sinn, weil das einfach einer der wesentlichen Touchpoints ist, in dem du dich befindest und auch Momente sind, wo du dich halt mit Themen beschäftigen kannst. Und insofern ist da Banking und auch Payment im Auto, vor allen Dingen dann auch im autonomen Auto, mehr und mehr relevant. Und wenn du das dann mal betrachtest auf die komplette Mobilität, Wertschöpfungskette, ja, dann will ich möglicherweise einfach nur noch einen Account haben und dann möchte ich halt mein Car2Go, mein MyTaxi, mein Mercedes-Me, um in der Daimler-Welt zu bleiben, einfach über einen Account bezahlen und egal, was ich gerade benutze. Und das sind so Dinge, wo ich total glaube, dass es der richtige Weg ist.
Mein Lieber, jetzt kommt eine Riesensteilvorlage, die du mir geliefert hast. Bevor ich irgendwie teuer Geld investiere in irgendeinen luxemburgischen PSP, um da irgendeinen Mist zu machen, Mist in Anführungsstrichen und gar nicht abwertend, oder Mist vielleicht falsche Wort, Visionen umsetze, bitte mal die Basics fixen. Und genau das, was du gesagt hast, nämlich das Konto von Daimler, was ich habe bei MyTaxi, das Konto von Daimler, was ich habe bei Car2Go, wo die gleiche Kreditkarte hinterlegt ist, wo die gleiche Person ist, wo hinten dran die Firma sogar die gleiche ist, nämlich die Movil, die das abwickelt. Ist auch zwar Frontends, aber am Ende des Tages ist es genau das gleiche hinten dran im Settlement. Das mal synchronisieren, weil jedes Mal, wenn meine Kreditkarte abläuft, muss ich in
Ja,
beiden Apps separat
aber angeben. das meine ich doch. Also sozusagen aber das ist doch genau der Punkt. Also, dass du wirklich eine Welt, eine User Experience schaffst und in die Richtung
Ja.
muss es halt gehen, ne?
Aber André, das kann ich machen, ohne ein PSP zu kaufen.
Ja, das
Das
ist doch
ist
nicht wurscht. Das geht doch
so
nur darum.
einfach.
Ja, also der PSP ist ja nur das andere Thema, aber wurscht. Lass uns möglicherweise dann doch mit diesem Wort enden. Und ich merke, Jochen, wir sollten dieses Format wieder regelmäßig machen, weil also mir macht Spaß und ich glaube, wir haben jetzt gerade fast eine Stunde darüber gesprochen und wir hatten wahrscheinlich nur 10 oder 15 Themen. Und das ist wahrscheinlich zu kurz gekommen in den letzten Wochen und Monaten.
Absolut. Und letztendlich kommt es ja auf das wieder zurück, was uns im Blog und im Podcast ja auch ausmacht. Jetzt nicht irgendwie eine News-Schleuder, sondern Erklärung, Erklärbär und auch pointierte Meinung, an der man sich auch reiben kann und wo wir uns ja auch dann teilweise auch gerne rechtfertigen und argumentativ das nochmal unterstreichen. Aber eben Meinung und eben nicht nur Zusammenstellung von News, weil da gibt es ja da draußen 100.000 andere, die das machen. Und du hast jetzt auch Finance Forward angesprochen, ein neuer Blog aus der OMR-Welt, die auch das wieder nur machen, die ja auch nur wieder News machen. Und ich glaube, wir sollten uns wieder darauf fokussieren, oder ein bisschen stärker darauf fokussieren, das, was wir eigentlich machen, nämlich Kommentierung, Erklärung und auch teilweise sehr polarisierende Meinungen mal zu vertreten, die jetzt nicht Mainstream ist und vielleicht auch gegen die PR des einen oder anderen, der einen oder anderen Bank geht.
Jochen, wir sehen uns hoffentlich nächste Woche in Frankfurt. Nächste Woche ist Banken im Umbruch in Frankfurt. Da sind eine ganze Menge Banker und halt auch Fintechs. Da freue ich mich drauf, dass wir dann eine ganze Menge Leute bestimmt sehen werden und gleichzeitig...
In dem Kontext einen schönen Artikel von Boris Janek, Banken im Umbruch wirklich, setzen wir auch noch in die Show Notes. Der hat es sehr gut zusammengefasst.
Ja, und ansonsten noch Banken im Umbruch nächste Woche in Frankfurt und auch unser nächster Bankathon ab Montagabend im Tech-Quartier. Vielen Dank dafür, dass wir im Tech-Quartier sein dürfen. Freue ich mich, wenn wir viele Menschen sehen, Montag, Dienstag, Mittwoch und wer noch kommen möchte, Mittwochabend zu den Final Pitches im Rahmen auch der Banken im Umbruch ist herzlich eingeladen. Bitte kurz melden. Freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche in Frankfurt sehen, Jochen.
Ich komme auf jeden Fall mal vorbei, aber eine rein logistische Frage. Ist das Tech-Quartier platzt doch sowieso schon aus allen Nähten. Habt ihr da mal Platz gefunden?
Also für den Bankathon ja und für die Final Pitches gehen wir rüber ins Cup Europa.
Okay.
Um dann halt auch die Banken im Umbruch Leuten die Möglichkeit zu geben, dort dabei zu sein. Und nachher für die Aftershow sozusagen, die machen wir wieder, aber das ist ja dann auch abends, wieder im Tech-Quartier.
Okay. Ja, also ich komme hier nochmal vorbei.
Wir wandern ein bisschen zwischen Tech-Quartier und Tech-Quartier, aber
das ist ja nicht weit, irgendwie 2 Minuten vom
von der nächsten her. Genau. Okay. Jochen, dann viel Spaß und stretch dich gut vorher, ne?
Ich werde stretchen lassen, genau.
Alles klar.
Mach's gut.
Tschüss. Ciao.